Wir möchten auch heute Morgen in der Thematik weiterfahren vom Nehemia, diese Predigtreihe, in der ich ja begonnen habe, beziehungsweise schon einige Predigten gehalten habe. Und es geht grundsätzlich um die Thematik bewegt werden, eine Vision haben und eine Vision, nicht nur eine Vision und große Träume, sondern eine Vision, die Wirklichkeit wird. Was ist dazu nötig? Was hat dazu geführt? Und welches war so wichtig aus dem Buch Nehemia zu erkennen, damit diese Vision eben zur Wirklichkeit wurde? Und der Kernsatz aus dem Buch Nehemia ist, kommt, lasst uns die Mauer der Stadt wieder aufbauen. Nehemia hat dieses Anliegen aufs Herz bekommen. Ich werde jetzt auch nicht, weiß ich, wie weit zurückgehen in der Rückschau. Und doch, eines möchte ich sagen, er ist tief betroffen gewesen von der Not. Jerusalem in Schutt, die Mauern in Schutt und Asche, er weint, trauert tagelang, fastet, betet, dann informiert er sich, macht eine schmerzhafte Bestandesaufnahme und muss feststellen, es ist wirklich ganz schlimm. Er sieht die niedergebrannten Mauern und was mich dann unglaublich motiviert und uns auch, wenn wir vielleicht uns ganz stark mit negativen Schlagzeilen, wo stehen wir als Christen heute in dieser Welt und wie sind die Entwicklungen auch geistlich und endzeitlich und was weiß ich, und dann plötzlich kommt diese geistliche Depression, die uns einfach völlig zum Erliegen bringen will. Und er kann die Menschen dort ermutigen. Er hält nicht eine Moralpredigt, sondern er arbeitet immer daran, die Moral zu heben und die Leute zu motivieren, ihn, die Juden, tatkräftig an der Arbeit anzupacken. Und sie entschlossen machten sie sich an die Arbeit. Weshalb? Weil er die müden Hände stärkte. Und das hat er immer wieder gemacht durch das Gebet, durch die Ausrichtung auf diese Stadt, das dient zur Ehre Gottes. Da wohnt Gottes Ehre. Das ist, wir sind ein besonderes Volk. Wir sind das Volk Gottes. Aber wir haben dann letztes Mal gesehen, kommt Halbzeit. Halbzeit, genau Halbzeit. Halbzeit im Sport ist immer so, man muss sich mal zurücknehmen. Und wenn man dann plötzlich im Rückstand ist oder man merkt, der Gegner ist unglaublich stark, dann wird es problematisch. Dann muss man darüber sprechen, wie gehen wir die zweite Halbzeit an. Und das war auch damals so. Halbzeit hat bedeutet, die Feinde haben sich aufgemacht, haben attackiert und haben gesagt, wir planen in Jerusalem einzufahren und Verwirrung zu stiften. Noch bevor sie uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen und bringen dieses Bauwerk zum Erliegen. Das waren die umliegenden Feinde, das haben sie sich vorgenommen. Und der Feind, unser Feind auch für die Gemeinde im geistlichen Leben, ist ein taktischer Feind. Ich würde sagen, er ist Experte in taktischer, verdeckter Kriegsführung. Und deshalb sagt Paulus im Neuen Testament an uns gerichtet heute, es soll Satan nicht gelingen, uns zu Fall zu bringen, denn wir kennen seine Gedanken. Vom Griechischen her Methode, seine Strategie, seine Taktik nur zu gut. Und es ist gut, wenn wir seine Taktik kennen. Und die beginnt ja mit Zweifel wecken, sollte Gott gesagt haben, das Werk und das Wort Gottes hinterfragen, dann wegnehmen, ihr werdet nicht des Todes sterben, nee, das ist alles nicht so schlimm, alle sind gerettet, und dann ersetzen mit der Lüge, ihr werdet sein wie Gott, es wird euch besser gehen. Und dann merken wir beim Volk Israel, die so motiviert bei den Juden, enthusiastisch, idealisiert an dieses Bauwerk gegangen sind, die sind plötzlich frustriert. Sie sind frustriert. Man hat dort eine Abfolge eigentlich von einer von einem Burnout, ein gemeinschaftliches Burnout. Wir kennen ja Burnout, auch wie ein Burnout vor sich geht. Das beginnt mit der Ernüchterung, der Ermüdung, also die sogenannte Desillusionsphase, die emotionale Phase. Boah, das geht nicht, oder? Da ist ein Lied, das umgeht, das muss man sich eben vorstellen. Der Schutt nimmt ja noch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen. Die Mauern der Stadt, das war ihr Lied, das haben sie gesungen. Da ist da logischerweise für die zweite Halbzeit kein Power mehr drin, oder? Da ist keine Power mehr drin. Und dann sehen wir diese Erdrückung, das ist die nächste Phase, diese Frustrationsphase. Es gibt noch so viel Schrott. Und dann die Resignationsphase, eigentlich die apathische Phase. Wir können nicht weiterbauen. Es ist nicht möglich. Und dann die Verängstigung, die panische Phase, nämlich Flucht. Wir machen uns vom Acker. Interessant, Nehemia reorganisiert. Das ist das, was er macht. Er hat ein hilfreiches Programm, Reorganisation, und er legt Schwerpunkt auf Wachsamkeit und Weiterbauen. Ihr könnt das nachlesen, Kapitel 4 im Nehemia-Buch. Es ist die Fokussierung und es ist nichts anderes als das, was die Gemeinde heute aufgefordert ist. Wir wollen uns fokussieren auf Jesus Christus. Und das hat Nehemia immer wieder gemacht, der Fokus auf das Eigentliche, auf Gott und seine Ehre gelegt. Und diese Fokussierung, das ist einerseits für uns, wir wollen das Evangelium nach außen tragen. Evangelisation und Mission. Dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Aber dann hat er noch einen anderen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, aber seid wachsam und nüchtern. Und das ist die Lehre, das ist die Theologie. Und deshalb möchte ich euch ganz, ganz wärmstens empfehlen, an den Bibeltagen teilzunehmen, weil Theologie in unserer Zeit ganz besonders wichtig ist. Weil wir so oft Texte aus der Bibel herausnehmen und für unsere Zwecke einfach missbrauchen. Und es geht darum, wie wichtig auch heute Theologie im Zusammenhang ist. Das heißt, Themen zu nehmen und die im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Und ich möchte euch einfach das wärmstens empfehlen, kommt an die Bibeltage. Und das ist Schulung, das ist Lehre, die uns eigentlich unseren Glauben stärkt. In der Lehre, und das hat eigentlich hier nichts anderes als das, was wir sehen, was der Nehemia auch gemacht hat, diese Ausrichtung. So, jetzt ist dieser äußere Feind doch besiegt, sie machen sich wieder ans Werk und sie sind am Bauen und am Werkeln. Es ist der Weiterbau, geht weiter. Und sie arbeiten gemeinschaftlich und voller Energie wieder an diesem Werk. Und dann taucht ein neues Problem auf. Und das ist unglaublich gefährlich, denn es bringt die ganze Arbeit erneut zum Erliegen. Ja, man kann das einfach lesen. Und genau in dieser Zeit, wo sie eben das eine Problem gelöst haben, das mit den äußeren Feinden, und eben reorganisiert worden sind, neu ausgerichtet worden sind, kommt ein neues Problem, und das ist ein internes Problem. Nehemia 5. Es erhob sich ein großes Geschrei des Volkes gegen ihre jüdischen Mitbürger. Wir wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Und nun müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Nehemia sagte, wir wollen ihnen doch die Schuld erlassen. Da sprachen sie, ja, wir wollen es zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Das ist die Kernaussage. Darauf lassen wir uns heute ein. Das interne Problem, das dieses Bauprojekt jetzt droht zum Erliegen zu bringen, ist Streit, Zerwürfnis, Zerbruch der Einheit, Zoff. Schlicht und weg einfach Zoff. Zoff untereinander, und zwar ein massiver Zoff. etwa um diese Zeit, also das, was wir vorangehend gelesen haben, also das ist alles ziemlich zeitnah, das sich hier abspielt, beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Nicht über die Feinde draußen, das die Gefahr von außen. Nein, sondern jetzt kommt Klage auf, interne Klage. Wir wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Nun, wir müssen die geschichtliche Situation einfach uns kurz vor Augen führen. Es hat ja verschiedene Wellen gegeben der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Als dann der Perserkönig kam, hat er erlaubt, dass sie wieder zurückkehren können, die Juden, die weggeführt wurden. Und dann kam eine erste Welle unter Esra, haben dann begonnen, den Tempel zu bauen. Dann gab es verschiedene Rückführungswellen. Und logischerweise, das sind dann Jahrzehnte dazwischen. Man muss das immer wissen, es sind Jahrzehnte dazwischen. Dann gab es solche, die konnten sich dort schon gütlich tun, sie konnten sich wurden reich, konnten Häuser bauen und denen ging es gut. Das sind die Einheimischen, oder? Und dann kommen Zuwanderer. Die kommen nach und nach. Aber die haben noch nichts. Nein, die haben ja nichts verdienen können in der babylonischen Gefangenschaft und dann unter dem Perserkönig. Die waren zum Teil Sklaven und die kamen mit nichts. Und dann lesen wir, und die beklagen sich, wir haben bereits unsere Felder, unsere Weinberge, unsere Häuser verpfändet. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute. Und unsere Kinder sind doch genauso wie ihre Juden. Und doch müssen wir ihnen unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Das war die Not. Das ist nichts anderes als eine fatale, zerstörerische Ungerechtigkeit, die hier vorliegt. Es ist ein liebloser Machtmissbrauch der vermeintlichen höheren Etage, sagen wir es mal so. Die Einheimischen, die sich da bereits gütlich getan haben, und dann kommen da die Zuwanderer. Und sie nehmen eine Vorteilnahme, weil sie ja die Elite sind, gegenüber den mittellosen Zugewandten. Das ist der Zustand. Deshalb gibt es diesen Zoff, diese Streitereien. Und die melden sich bei Nehemia. Die sagen das, hey, und nicht nur das, dass sie ihre Kinder ihnen zu Sklaven geben müssen. Nein, und zum Teil wurden sie auch missbraucht, steht im Text. Also das ist ein furchtbarer Zustand gewesen. Und deshalb war ein großes Geschrei unter seinesgleichen, unter dem Volk Gottes. Diese armen, mittellosen Rückkehrer. Und letztendlich ist es das, was wir heute ja auch haben in der Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das gibt es, seit es die Menschen gibt. Da geht die Schere, man nennt das ja die Schere, die Armutsschere auseinander, oder? Und die geht immer weiter auseinander. Die soziale Ungerechtigkeit. Der Reiche wird reicher und der Arme wird ärmer. Und genau das ist hier unter seinesgleichen, also unter den Juden, passiert. Und sogar, und das ist jetzt der Punkt, sogar Hungersnot. Hungersnot. Nichts mehr zu essen. Die anderen, die haben ihre Häuschen, die haben ihre Äcker. Und die wurden sogar immer reicher. Die bekamen von den anderen noch ihre Äcker und haben das dazugenommen. Was die noch hatten, hat man ihnen immer abgenommen. Soziale Ungerechtigkeit. Egoistisches Verhalten. Es ist eine Fehlinterpretation, die hier vorliegt, von Hierarchie und Elitedenken, Autorität. Eine höhere Stellung zu haben, wird im Neuen Testament auch ganz klar definiert von Jesus Christus, eine höhere Stellung zu haben, egal wo ob in der Arbeitswelt als Chef, höher als der Sklave, oder in den Gemeinden, oder in der Ehe. Es gibt die Hierarchien, es gibt diese Stellungen. Die Bibel macht da keinen Hehl draus, das ist so. Aber die höhere Stellung inne zu haben, bedeutet nicht beherrschen. Und es bedeutet nicht ausbeuten. Und es bedeutet nicht, diese Stellung auszunutzen. Sondern ganz im Gegenteil. Es bedeutet, es ist eine Verantwortung. Deshalb, wenn es dann manchmal heißt, ja, in der Gemeinde, die Ältesten, okay, die, das ist doch einfach diese höhere Stellung und wieso kann der und der das nicht? Und dann gibt es diese Fragen. Letztendlich geht es nicht darum, was habe ich für eine Stellung, welche Macht kann ich dann ausüben, sondern es geht, welche Verantwortung muss ich wahrnehmen? Und zwar im Sinne, wie Jesus Christus die allerhöchste Stellung wahrgenommen hat, nämlich der Sohn Gottes, und er wurde zu unserem Diener. Und er hat sich ausgezeichnet, indem er uns diente und sich erniedrigte bis zum Kreuz, ja, zum schandhaften Tod am Kreuz. So definiert die Bibel dienen und eine höhere Stellung haben. Aber das ist oft geht vergessen. Und diese gefallene Menschheit, die damals und schon vorher auch in den umliegenden Völkern geherrscht hat, die ist auch heute noch. Und so kommt es dazu, dass wir ein Ungleichgewicht haben, ein gesellschaftliches Ungleichgewicht. Deshalb haben wir Menschenhandel und Sexhandel, weil junge Mädchen denken, sie kommen hier zu vielleicht zu Geld und zu Arbeit und dann werden sie missbraucht und ausgenutzt und immer tiefer rutschen sie in die Probleme hinein. Wir haben millionenschwere Konten in einer Steueroase, die irgendwelche Diktatoren anlegen und ihr Volk ausbeuten. Und wir haben in der Geschichte der Menschheit, wir haben Revolutionen in der Geschichte der Menschheit, die genau dieses Schreien über diese Ungerechtigkeit eigentlich widerspiegeln. Und das haben wir hier beim Volk Israel. Ausbeutung, Ungerechtigkeit. Aber wir wollen nicht nur in diese Welt und in die Geschichte hineinschauen, wie viel Ungerechtigkeit gibt es und diese Diktatoren und diese Weltherrscher, die sich da im Moment aufführen, wie wenn sie Gott wären. Und dann können wir uns darüber ärgern. Nein, wir wollen in unser Umfeld hineinschauen, so wie hier beim Volk Gottes. In unsere Gemeinden, in unsere Kirchen hineinschauen. Wo stehen wir vielleicht in der Gefahr, dass das geschieht? Vielleicht in unseren Häusern. Vielleicht ist es unser Ehepartner, der weint, weil er gedemütigt oder sie gedemütigt und geschlagen wird. Weil vielleicht der Mann das ganze Konto leergeräumt hat. Weil die Frau dann mit ihren Kindern alleine dasteht. In der Bibel sagt Jesus, einer trage die Last des anderen. Und oft ist es auch in Gläubigen, nicht oft, aber es kommt vor, auch in gläubigen Familien, auch in Gemeinden. Einer lebt auf Kosten des anderen. Und wir können dann leicht über die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit in dieser Welt wettern, aber wir müssen den Blick zuerst einmal selbstkritisch zu uns, in unser ganz einfach nächste Leben richten. Vielleicht sind es unsere Kinder, die schreien und weinen, weil sie mutlos, in der Bibel gibt es eine Stelle, Väter, macht eure Söhne nicht mutlos, weil wir so viel von ihnen fordern. Es sind sicher nicht nur Söhne, es können auch Töchter sein, es können auch Mütter sein. Familien, die zerrüttet sind, ausgebeutet, ausgeschlachtet, finanziell, sexuell, psychisch. Und das gibt's auch in den Gemeinden, Machtmissbrauch. Es gibt sogar Bücher über geistlichen Machtmissbrauch, wie das geschehen kann. Das geschieht dann, wenn plötzlich größere Wertschätzung geschieht auf Ansehen und Fähigkeiten vor Personen, vor Charakter, vor dem geistlichen Leben. Wenn das plötzlich höher gewichtet wird, Ansehen und Fähigkeiten. Und dann kommt's zu übertriebenem, verletzendem, bedrohendem, nicht kritikfähigem Verhalten, manipulierendes Verhalten, Macht und Kontrolle sich aneignen durch ein Amt, durch eine Aufgabe. Und die Gesetzlichkeit, wo die Gnade nicht mehr, wo es eine lieblose Gnadenlosigkeit, eine Gesetzlichkeit verkündigt wird. Mach mehr, tu mehr. Wo es nicht darum geht, die Gnade ins Zentrum zu rücken, aus Gnade allein und allein aus Gnade seid ihr gerettet. Wo die Position des Stärkeren plötzlich in den Vordergrund gerückt wird. Und wenn das geschieht, und dann die Unzufriedenheit zunimmt, wir haben das im Neuen Testament ansatzweise und dann haben die Apostel sofort darauf reagiert, sofort. Die griechisch sprechenden Witwen haben sich beschwert. Sie werden benachteiligt bei der Essensausgabe. Benachteiligung. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, wie wäre es, wenn wir als wiedergeborene Christen in der Schweiz 60% der Bevölkerung ausmachen würden und nur 40% Nicht-Christen vielleicht, sogar offensichtlich solche, die Christen hassen. Wie würden wir umgehen? Wir schanzen uns gegenseitig unsere Jobs zu, die gut bezahlten. Die anderen lassen wir aus, oder? Nein, wir würden Liebe leben und die so ja, völlig gerecht behandeln. Stimmt das? Haben wir uns das auch schon gefragt? Wie wäre es, wenn wir die Mehrheit bilden würden? Wir sind nicht die Mehrheit. Und es kommt zur Verschuldung. Das ist ein unglaublicher Konflikt, der hier in Gang ist und der eben, weil dann Menschen ausgenutzt werden, kommen sie in Schulden hinein. Und sobald dieser Konflikt dann aufflammt, in einer Familie, in einer Gemeinde, an einem Arbeitsplatz, wo das geschieht, dann ist eine zerstörerische Macht am Wirken. Und das wird ganz sicher dazu führen zur Revolution, zum Aufstand. In Ungerechtigkeit plötzlich vorhanden ist. Und dann sehen wir, Nehemia sieht das. Er hört hin. Und wie, das ist eben so interessant bei Nehemia, wie geht er mit diesem Problem um? Er nimmt dieses Problem ernst. Er hört hin. Er verschließt seine Ohren nicht. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Oha! Jetzt kommt er da in Fahrt, der Nehemia. Jetzt wird er noch zornig. Ach ja, immer dieser Zorn. Nun, wir müssen beachten, ich habe schon auch Bibelabende darüber gehalten, aber noch, glaube ich, nie in einer Predigt. Es ist mir wichtig zu sehen, Zorn ist keine Sünde. Zorn ist keine Sünde. Auch Jesus wurde zornig und schmiss die Tische um im Tempel. Von Gottes Zorn ist sehr oft die Rede. Und hier wird Nehemia zornig. Es ist eine Emotion. Es ist eine Emotion, wie Angst auch eine Emotion ist, wie Liebe auch eine Emotion ist. Aber es ist eine Emotion. Emotionen sind schlechte Herrscher, aber wertvolle Diener. Und Zorn ist ein ganz wertvoller Diener. Er kann dazu führen, weil er ein konstruktives Potenzial beinhaltet, weil dieser Zorn führt dazu, Wir müssen das Problem angehen. Das Problem ist vorhanden. Der Zorn ist natürlich bei den Unterdrückten. Der Zorn ist jetzt auch bei Nehemia, beim Leiter angekommen. Und dann reagiert er nicht aus dem Zorn heraus, sondern er denkt nach, bevor er reagiert. Genauso wie die Sprüche mehrmals sagen, hey, bevor ihr im Zorn reagiert, hey, denkt darüber nach, über die Reaktion, die angemessene, die hilfreiche, das Potenzial jetzt ausschöpfen von dem Ärger, der da ist. Und ich dachte nach. Ich ging, eine andere Übersetzung sagt, ich ging in mich selber und hat sich Gedanken gemacht, was ist jetzt angebracht. Und dann kommt's. Er spricht die Konfliktpunkte, spricht das Unrecht offen und ganz direkt an. Er macht das. Ganz klar. Und ich sagte oder klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Wortwörtlich heißt es, ich wies sie zurecht. Die Vornehmen, die Reichen. Wow, wir müssen wissen, Nehemia ist auch einer dieser Zugewanderten eigentlich. Der ist auch noch nicht so lange da. Der begibt sich hier auf Glatteis. Hä? Ich wies sie zurecht. Ich sagte zu ihnen, was ihr hier macht, ihr betreibt Wucher. Mit euren eigenen Verwandten? Hier gilt es zu lernen. Konfrontation ist da, dass wir konfrontieren. Das heißt auf andere, wo wir eine Unstimmigkeit zugehen und das ansprechen. Ohne Konfrontation gibt es keine Veränderung. Und dann kommt eigentlich der Hammer, der Kern dieser Lösung. Und ich vorhin, vielleicht habt ihr es gemerkt, es sind Schritte zur Lösung, vorgängige Schritte zur Lösung, aber das ist noch nicht die Lösung gewesen bisher. Man kann darüber reden und reden und reden und reden und alles zerreden. Und Hauptsache, wir haben darüber geredet. Hä? Ja? Nein, es kommt zur eigentlichen Lösung. Und die eigentliche Lösung macht er hier ganz deutlich und sowas von einfach. Er sagt, wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen, ja, in den nächsten paar Jahren zurück. Gebt ihnen, nehmt euch Zeit. Nein, lest, was hier steht. Gebt ihnen heute noch. Heute noch. Ihre Äcker und ihre Weinberge und ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Und was darin enthalten ist, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das geht um unheimliche Wertsachen. Das sind Äcker, das sind Häuser, das sind Weinberge. Da geht es nicht, gib ihm Sukkus zurück. Oh, jetzt, man könnte jetzt denken, und sie sagen, spinnst eigentlich, du Hergekommener, was willst du uns da befehlen? Was willst du uns sagen? Was hast du uns schon zu sagen? Du kommst hier und willst uns sagen, was wir jetzt zu tun haben? Interessant ist, ich weiß nicht, ob das noch kommt bei meiner Folie, Nehemia sagt von sich selber und seinen natürlich Verwandten, er hat ja schon Verwandte gehabt, wir haben ja das gehört, seine Brüder kamen, die haben auch bereits Besitz gehabt. Und er sagt, ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Das hat ihn so gemacht, dass er nicht bestechlich war, um der Furcht Gottes willen. Er hat sich gefragt, was ist die Absicht Gottes? Nicht, was wollen diese Reichen und Vornehmen, diese Elite, was wollen die hören? Das war nicht seine Frage. Er fühlte sich Gott gegenüber verantwortlich. Das ist etwas ganz anderes. Er wusste, ich bin Gott gegenüber. Was ich hier sage, da bin ich Gott gegenüber verantwortlich, nicht den Menschen. Und deshalb ist er unbestechlich. und er nimmt sogar sich selber. Alle anderen haben sich bereichert. Und ihr könnt das nachlesen in diesem Kapitel 5, wie Nehemia selber vorbildlich das gelebt hat, zurückgegeben hat. Aber auch, er hat ja täglich, so steht es, hat er 150 Menschen an seinem Tisch. Und jeden Tag wurden da Schafe und mindestens ein Rind geschlachtet. Und er ließ sich dafür nicht bezahlen. Das ist alles aufgelistet, um die Leute nicht noch zusätzlich auszunutzen. Aber das nur nebenbei. Aber wisst ihr, was ich so schön finde? Und das ist für mich Erweckung. Das ist Erweckung. Das ist Vollmacht. Das ist etwas, das kann man nicht machen. Es steht hier, sie sagen, wir wollen es zurückgeben und wir wollen nichts fordern oder nichts mehr fordern von ihnen, sondern wir wollen es so machen, wie du es gesagt hast. Weil sie wissen, das ist nicht einfach so eine Spinneridee eines sozialen Nehemias, sondern das ist die Idee Gottes. Das kommt aus der Furcht Gottes, das kommt daraus, wir wollen ein gesegnetes Volk. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass er auch darüber gesprochen hat, über den Segen Gottes, der flöten geht, wenn das nicht eingehalten wird. Und sie sagen, ja, wir wollen den Segen Gottes, diesen Weiterbau, dass das weitergehen kann. Und sie sagen augenblicklich, ohne da, ja heute, wenn man jemandem etwas sagt, das sage ich jetzt als Seelsorger, einfach so, was hast du mir schon zu sagen? Oder Achseln zucken, das ist die Meinung. Gleichgültigkeit, weitergehen, machen wie bisher. Und man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran. Ich habe mich daran gewöhnt. Wir haben uns in den Gemeinden daran gewöhnt. Jeder, nicht jeder. Richtig verstehen. Aber viele machen, was sie wollen. Aber hier nicht. Das ist die Erweckung. Das ist geistliches Wirken. Das ist etwas, ich sage es noch einmal, das können wir nicht machen. Das ist demütige Einsicht und Bereitschaft zur Umkehr. Das heißt, es ist eine Akzeptanz da, sich korrigieren zu lassen. Wenn wir heute von sogenannter Gemeindezucht, früher hat man diesen Begriff noch verwendet, ich verwende für Gemeindezucht, verwende ich den Begriff korrektive Seelsorge. Tönt ein bisschen angenehmer, aber meint das Gleiche. Korrektive Seelsorge, wo man vielleicht auf einen Punkt zusagt, da wäre das oder das die Lösung. Und das ist die Akzeptanz hier, die Nehemia entgegengebracht wird. Und es ist eine willentliche Entscheidung. Das ist nicht eine Gefühlsentscheidung gewesen. Vom Gefühl her können wir uns jetzt vorstellen, noch gleichen Tags, er sagt heute noch, vom Gefühl her müssen sich da einige fragen, dann muss ich mein schönes Ferienhäuschen loslassen. Dann muss ich meinen Weinberg dahin geben wieder, der mir so und so viel Ertrag und so viel Freude gemacht hat. Da muss ich das und das Geld, das er mir noch schuldet, einfach sagen, weg. Und das steht mir nicht zu. Und ich möchte sagen, das zeichnet etwas aus. Heute wird oft viel fromm geredet. Und auch damals wurde viel fromm geredet. Und zur Zeit Jesu, bei den Pharisäern, es wurde unglaublich viel fromm geredet. Und sehr viel, die Pharisäer waren Meister darin, das Volk unter Druck zu setzen, auszunutzen, ihnen Lasten aufzulegen. Und Jesus ist vehement gegen das angegangen. Deshalb war er so verhasst. Aber hier geht es darum, nicht nur fromm reden, sondern von ganzem Herzen vom Leben. Anstatt die Schuld aufrechten, die Schuldbegleichung einzufordern und Schulden nachzutragen, ist etwas anderes passiert, nämlich Schulden vollständig loszulassen und die Forderung loszulassen. Nicht einfach, ja, okay, ich gebe dir Schuldenerlass. 10 Jahre. Und das bedeutet, es ist, also wir müssen einfach sehen, was der Text hergibt, es bedeutet die Bereitschaft, die willentliche Entscheidung zum Rechtsverzicht und Opfer zu bringen. Es ist ein Rechtsverzicht. Und wenn wir jetzt hineingehen ins Neue Testament, Philipper 2, 1 bis 11, das Vorbild Jesu, er hat auf alle seine Rechte verzichtet, obwohl er Gottes Sohn war. Auf alle seine Rechte hat er verzichtet. Wurde nicht nur arm, um uns reich zu machen, sagt die Bibel auch. Nein, er ist in den Tod gegangen, wurde zum Sündenbock. Lad all unsere Sünden auf sich, um uns von der Sünde freizusprechen. Nehemia nimmt diese ganze Geschichte zur Selbstprüfung. Ah, hier habe ich es doch noch. Und er ist ein Vorbild. Ein Vorbild für einen persönlichen Verzicht. Er schreibt dann dort in diesem Kapitel 5, alle anderen vor mir, die eigentlich dieses Amt inne hatten, haben sich bereichert und haben genommen, was ihnen ja eigentlich auch zustand. Aber ich wollte das nicht, ich tat nicht so. Und wir tun gut daran, wenn wir uns diese Aussage, ich aber tat nicht so, weil ich Furcht Gottes hatte. Das gilt ja nicht nur für den Schuldenerlass, das gilt im Bereich Sexualität, das gilt im Bereich vom Umgang miteinander und so weiter, das gilt in so vielen Bereichen. Ich aber will nicht so tun wie alle anderen. Man sagt so schnell und man denkt ja auch so, auch ich, ja, die anderen machen das ja auch so, ja, die anderen machen das auch so. Und Nehemia sagt hier ein klares Statement, ich aber wollte nicht so tun, weil ich nicht gegenüber den Menschen verantwortlich bin, sondern gegenüber Gott. Und noch etwas, was wir hier sehen zum Schluss. Zwischenmenschliche Schuld ist immer auch eine Sache vor Gott. Wir können das nicht trennen. Es gibt ja diese Schlaumeier auch in den Gemeinden, auch die Gläubigen, die sagen, ja, aber ich habe zwar mit dem und dem Probleme und mit dem kann ich es gar nicht und der, das sowieso. Und dann kommen dann auch noch dieses Schuldnachtragen im Sinn von, ja, was weiß ich, das sowieso, in dem seine Familie ist sowieso alles zerbrochen und kaputt, wow, wenn du wüsstest und so. Und dann wird da Schuld aufgelistet, was da alles nicht gut ist und was der noch alles könnte und nicht tut. Und vor allem die Dinge, die man sieht, oder Stolz und Geiz, das sieht man ja nicht, aber vor allem die Dinge, die man dann sieht, Ehebruch oder zerbrochene Ehe und was weiß ich, und dann werden die Schuld angerechnet, mitgetragen, weitergegeben. Aber zwischenmenschliche Schuld macht die Bibel deutlich. Wenn wir etwas gegen einen Mitbruder oder Mitschwester haben, dann ist das immer, immer genau gleich eine Schuld gegenüber Gott. Wir können nicht sagen, ich liebe Gott. So steht es im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Aber etwas gegen unseren Bruder mit im Herzen mitschleppen, eine Schuld mitschleppen, das geht nicht, sagt die Bibel, das geht nicht. Und deshalb rief ich die Priester zu mir, ließ die Gläubigen vor ihnen ihr Versprechen beschwören. Dann schüttelte ich alles aus. Man muss sich jetzt, ich mache das jetzt nicht, ich weiß noch nicht, was ich alles in den Taschen habe, aber er nimmt sein Gewand und er schüttelt alles aus, was er so hat, oder? Dann kommt das Schweizer Sackmesser und so weiter, kommt da zum Vorschein und schüttet alles aus und der Nasalumpe. Und dann sagt er, und genauso soll euch Gott ausschütten aus der Gemeinschaft, wenn ihr euch nicht daran haltet an diesen Schwur. Wir sehen, wow, wow, wie ernst das Ganze ist. Und deshalb bringt er das vor die Priester, dass das vor den Priestern bezeugt wird. Seelsorge vor den Priestern. Und die ganze Gemeinde rief, Amen, Amen, und Priesterherrn, und alle hielten sich an die Abmachungen. Schuldenerlass, die Lösung ist Schuldenerlass. Ich nehme Matthäus 18. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Wir kennen die Geschichte. Hättest du mit damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte. Der König war so zornig, dass er den Mann von den Peinigern ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Das ist ein Gleichnis von Jesus für die Unvergebungsbereitschaft. Wenn man Schuld nicht erlassen will. Und dieses Gefängnis, viele verstehen das, das ist das Verlieren des Heils. Nein, ich glaube, du wirst geistlich gesehen, vom Segen her, du sollst ein Segen erhalten und ein Segen sein, du wirst gefangen genommen, du bist nicht freigesetzt mehr, für ein Segen zu sein. Ich verstehe das so, dieses Gleichnis. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt und die Schuld erlässt. Schuldenerlass. Wir reden heute oft in bestimmten Kreisen von diesen sogenannten Freisetzungen. Ja, ich bin auch für Freisetzung. Aber Freisetzung geschieht im Schuldenerlass. Segen im Dienst. Gott will uns unsere ganze Schuld erlassen, uns freisetzen, damit wir freigesetzt sind, um andere wieder freizusetzen. Deshalb sind wir freigesetzt. Dazu sind wir berufen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich möchte, dass ihr folgendes Gebet euch mitgeht mal. Und ich werde dann ein Lied einspielen als Übergang, als Selbstprüfung. Jeder prüfe sich selbst. Nicht den Mitbruder und die Mitschwester. Nicht den Ehepartner. Nicht die Kinder. Nicht die Eltern. Sondern jeder prüfe sich selber. Herr, ich will dir meine mich erdrückende Schuld übergeben. Vielleicht gehen mir Dinge oder sind mir heute Morgen Dinge aufgegangen, wo ich eine erdrückende Schuld mit mir herumtrage. Vielleicht ist es eben genau das. Vielleicht trage ich anderen, vielleicht Mitgeschwistern, vielleicht Verwandten, vielleicht sogar Verstorbenen, eine Schuld nach und Forderungen, die ich immer noch festhalte und stelle, und ich sie noch nie bewusst losgelassen habe. Eigentlich wollte ich heute auch einen symbolischen Akt machen hier, dass man hier nach vorne gekommen wäre und dann das hier in Zettelchen einfach in einen Eimer geworfen hat. Aber das ist zu aufwendig. Wir machen das in Gedanken. Dieses Loslassübergabegebet, wenn du das auf dem Herzen hast, vor dem Abendmahl, als Selbstprüfung, dann bete es vor Herzen. Aber dann lass dem dann auch das nachfolgen. In der Praxis gegenüber den Geschwistern, dass du es loslässt. Vielleicht musst du dann tatsächlich auch mit jemandem Seelsorge in Anspruch nehmen und das auch bezeugen. Ja, ich will das. Kann eine Hilfe sein. Ich möchte während dieser Selbstprüfung, dass wir das Lied einspielen und anhören. Ich komme zum Kreuz. Hier ist es gut. Hier finde ich Frieden. Hier finde ich Freisetzung.